Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Etwa 50 Gäste waren es dieses Jahr in Eine Stunde Talk. Und ein paar haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, zumindest bei mir. Da war zum Beispiel Jasmin, die Sterbeamme werden will.
Ich lerne ganz viel über Loslassen. Also darum geht es ja eigentlich beim Sterben, um Loslassen. Also dass der Sterbende loslässt, dass die Angehörigen loslassen. Und da lerne ich gerade total viel.
Da waren Christian und Christian, die eine Verschwörungstheorie ins Leben gerufen haben.
Uns wurden super viele Theorien erzählt, aber ich komme immer wieder auf die Theorie zurück, nach der wir unser Buch benannt haben, weil Angela Merkel ist Hitlers Tochter, ist tatsächlich die absurdeste und bescheuertste Theorie, die ich jemals gehört habe.
Und da war Lydia, die ein Gefühl benannt hat, das wir vielleicht alle kennen.
Die anderen sind alle so unfähig. Das ist das Einzige. Ich leide darunter, dass die Menschen unter mir stehen und mich damit nerven.
Wir hören heute Abend nochmal in ein paar besondere Begegnungen rein. Nicht in alle 50, aber in die, die irgendwie vielleicht Spaß und besinnlich machen.
Deutschlandfunk Nova.
Das hier ist Mehmet Daimergüler.
Die haben so viel mitgemacht. Und die haben dann trotzdem die Stärke, sich hinzustellen, sich hinzusetzen im Gerichtssaal und den mutmaßlichen Mördern des Vaters oder des Ehemannes gegenüberzusetzen. Und wenn diese Menschen diese Kraft aufbringen, dann werde ich ja wohl noch die Kraft aufbringen, einfach meinen Job zu machen.
Der Job von Mehmet Daimergüler war es, im NSU-Prozess als Vertreter der Nebenklage einige Opfer zu vertreten. Davon hat er uns im Januar erzählt. Das war ungefähr im Prozess zur Zeit der Plädoyers. Und es gab am Ende des Gespräches mit ihm so ein paar Momente, die mich sehr beeindruckt haben, weil sie gezeigt haben, was Mehmet Daimergüler persönlich denkt und was ihn auch antreibt. Und das habe ich ihn auch gefragt, was wir als Gesellschaft aus dem NSU-Prozess, der immerhin 5 Jahre gedauert hat, denn tatsächlich als Konsequenz ziehen müssen.
Das Menschenbild, das wir haben in Deutschland mit seiner Würde, dass das jeden Tag bedroht ist. Dass dieses Menschenbild jeden Tag bedroht ist und dass wir als Menschen dafür verantwortlich sind, dieses Menschenbild aufrechtzuerhalten und dass wir uns selber dann im Kleinen wie im Großen fragen müssen, was habe ich denn getan? Und lassen Sie mich an dieser Stelle mal ganz klar sagen, wir hatten im NSU-Kontext natürlich ein ungeheures Staatsversagen. Wir hatten auch ein Polizeiversagen, stimmt alles. Wir hatten auch zum Teil ein Medienversagen, weil viele Medien einfach nur die Polizeiverlautbarung nachgeplappert haben. Aber zur Redlichkeit der Analyse gehört für mich persönlich, und ich rede hier immer nur für mich persönlich, auch dazu, dass ich mich selber auch frage, wie hast du dich eigentlich damals verhalten? Und damals, als die Morde stattfanden, wir haben dann in der Zeitung darüber gelesen, natürlich habe ich darüber gelesen, und wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen war oder mit türkischstämmigen Freunden, für uns war immer irgendwie klar, das sind Nazis. Und das war überhaupt kein Thema für uns, dass wir darüber diskutieren müssen. Ja? Nur ich muss mir dann auch natürlich die Frage stellen, was habe ich denn eigentlich mit dieser Information oder mit dieser Einsicht gemacht? Ich war damals im Bundesvorstand der Freien Demokraten. Ja? Ich hätte ja schon den einen oder anderen Bundestagsabgeordneten ansprechen können oder einen Innenminister aus NRW, der da saß. Ob das was gewirkt hätte, weiß ich nicht. Aber ich habe es nicht getan. Und wenn ich ganz ehrlich bin,
weil?
Ich habe es nicht getan, weil aus einer Mischung zwischen Opportunismus und Feigheit. Ich fange mal mit Feigheit an. Ich hatte Angst, dass ich das thematisiere und dann stellt sich heraus, es gab doch eine imaginäre Türkenmafia, Drogenmafia.
Angst davor, sich zu irren.
Angst davor, mich zu irren, aber das war, wenn ich ganz ehrlich bin, nur der kleine Teil. Der wichtige Teil war einfach Opportunismus. Ich wollte damals noch was werden. Ja, vielleicht Abgeordneter, vielleicht Staatssekretär. Und auf dem Parteitag der Westerwelle FDP über Rassismus zu sprechen, bringt keine Stimmen. Es kostet Stimmen. Und diese Mischung aus Opportunismus und Falkheit, das war mein persönliches Versagen.
Und was hat denn dann der Prozess für Sie ganz persönlich an Bedeutung? Also hat das auch was von, jetzt ist wieder Gutmachung ein großes Wort, ne? Aber vielleicht sowas von eigenem Fehler nochmal stellen und deshalb das auch durchhalten? Das ist ja emotional auch nicht ganz unanstrengend, was Sie auch persönlich da machen.
Das sind zwei Ebenen. Auf der einen Seite natürlich. Es ist sowas wie Reue, tätige Reue, Buße. Ich habe mich bei allen Opfern, die ich getroffen habe, ich habe mich um Vergebung gebeten, weil ich damals nicht solidarisch war.
Ernsthaft?
Ja, natürlich. Die Menschen, die ich getroffen habe, natürlich das gehört auch dazu. Also für mich, so ist nach meinem Selbstverständnis. Und es war die Großzügigkeit der Menschen, die ich angesprochen habe, dass die mir verziehen haben. Aber das, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ist, dass ich eben nicht unsolidarisch sein will in Zukunft. Ich will nicht unsolidarisch sein. Ich will es wenigstens versuchen. Und ich will nicht schweigen. In der Bonner Fußgängerzone eine Frau mit einem Hermes-Halstuch, eine Sinti-Frau beschimpft, nur weil sie immer einen Euro gebeten hat. Dann will ich mich dahin stellen und sagen, das ist hier, was soll das? Sie müssen hier kein Geld geben, aber sie müssen sie auch nicht beschimpfen.
Mhm. Gab es für Sie mal einen Punkt im NSU-Prozess dann in den ganzen Jahren, wo Sie darüber nachgedacht haben, zu sagen, also es geht nicht mehr? Weil es, keine Ahnung, emotional zu anstrengend ist oder Sie auch das Gefühl hatten, Sie haben vorhin mal so gesagt, da bin ich ja eigentlich nur ein Komparse. Also gab es irgendwann mal den Punkt, wo Sie gedacht haben, nee, das geht eigentlich nicht, ich muss das lassen?
Ich hatte es einige Male gehabt, ja. Und meine Mutter ist verstorben während des Verfahrens und das war schon so eine Phase, wo es schwer war, morgens aufzustehen und dahin zu gehen. Aber schauen Sie, die Menschen, die Überlebenden des NSU und auch die Familienangehörigen sind nicht nur Familienangehörige, sondern es sind Überlebende. Die haben so viel mitgemacht. Und die haben dann trotzdem die Stärke, sich hinzustellen, sich hinzusetzen im Gerichtssaal und den mutmaßlichen Mördern des Vaters oder des Ehemannes gegenüberzusetzen. Und wenn diese Menschen diese Kraft aufbringen, dann werde ich ja wohl noch die Kraft aufbringen, einfach meinen Job zu machen.
Gab es irgendwann mal einen Moment im Prozess, also bei all dieser Schwere und auch dem Leid, was da ist und auch sozusagen man hofft ja immer auch auf Einsicht, ne? Also man hofft ja, glaube ich, auch als Angehörigen, ohne das beurteilen zu können, aber ich kann mir vorstellen, dass sie darauf hoffen, dass Frau Zschäpe aussagt, dass man ihr die Fragen stellen kann, dass man den Versuch einer Antwort bekommt. Gab es bei all dem, was nicht gut war, irgendwo auch Momente, was man, keine Ahnung, ein Stück als Hoffnung nochmal mit rausnehmen kann?
Ja, die gab es Gott sei Dank auch. Für mich war eine der beeindruckendsten Momente, als wir Mascha M. aus Köln als Zeugin hörten. Mascha M. nahm vorne Platz, saß etwa einen Meter, anderthalb Meter von Frau Zschäpe entfernt und ich konnte beide Frauen ganz gut im Profil sehen, von da, wo ich saß. Beide Frauen und etwa gleichaltrig. Und Mascha M. erzählte als Zeugin von dem Tag, als die Bombe bei ihm im Geschäft ihrer Eltern gelegt wurde. Sie dieses Paket aufmachte und schwer verletzt wurde. Sie war damals 18 Jahre alt. Sie war schwer verletzt. Weite Teile der Haut waren verbrannt. Mehrere Notoperationen. Lange, monatelange Aufenthalt in Krankenhäusern. Das erzählte sie alles mit ganz ruhiger Stimme. Und dann sagte sie, erfuhren wir dann nur auf Nachfragen, dass sie ja, sie ist dann, hat dann auf ihr Abitur bestanden, hat dann so ein Notabi im Krankenhaus gemacht, hat dann Chemie studiert erfolgreich und dann auch noch Medizin obendrauf. Und es arbeitet heute als Ärztin, Chirurgin, rettet jeden Tag Leben. Ja. Und dann überlegte ich mir, links sitzt da Frau Zschäpe, die es anscheinend für eine Lebensleistung hält, mit einem deutschen Pass geboren zu sein. Die ganzen Tag, früher, über Deutschland schwadronierte. Ja? Und Flaggen hier, Fahnen dort. Und man sich doch noch die Frage stellt, was hast du eigentlich irgendwann mal für dieses Land wirklich gemacht? Was hast du für Deutschland gemacht? Was hast du für deine Mitmenschen gemacht? Und dann eine Mascha M., die nach Vorstellung dieser Leute nicht nach Deutschland gehört. Und dieses ganz, ganz Absurde, dieses Kranke des Menschenbildes dahinter, wurde in diesem Bild ganz, ganz sichtbar. Am Ende der Befragung habe ich Frau M., Mascha M., eine Frage gestellt. Ich habe sie gefragt, sagen Sie, weil es ja auch darum geht, die Tatfolgen für die Betroffenen
sichtbar zu machen.
Ich habe sie gefragt, haben Sie denn mal nach dieser Tat und als dann nach dem 4.11.2011 klar wurde, dass da Neonazis hinterstecken, jemals überlegt, das Land zu verlassen? Und Mascha M. hat dann ganz einen Moment überlegt und hat dann ganz ruhig gesagt, es ist schon schwer, die Vorstellung, dass man getötet werden soll, nur weil man woanders herstammt. Aber sie habe sich auch gedacht, jetzt erst recht. Das ist mein Land, das ist meine Heimat. Hier bleibe ich, hier lasse ich mich nicht vertreiben. Und wie sie das so sagte, vollkommen ruhig, selbstbeherrscht. Und man konnte aus der Nähe noch die Narben in ihrem Gesicht sehen, unter dem Make-up. Ja. Ohne Hass in ihrer Stimme, ohne Furcht in ihrer Stimme. Sondern einfach souverän. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Diese Frau war so beeindruckend. Und natürlich geben mir dann solche Momente Kraft. Ja.
Sagt Mehmet Daimargüler. Als Anwalt einiger Opfer im NSU-Prozess, Beate Zschäpe wurde schließlich im Juli dann zu lebenslanger Haft verurteilt, war vielleicht in 2018 der wichtigste Prozess und ich finde eine besondere Begegnung mit ihm als Anwalt. Psychologin Lydia Benecke beschäftigt sich auch mit Straftaten.
Menschen neigen dazu, wenn sie sich mit dem Thema wissenschaftlich nicht auskennen, zu sagen, wenn irgendeine Straftat brutal ist, dann war der Täter ein Psychopath.
So, geht nicht anders. Lydia war im April bei uns, hat sich mit Psychopathen beschäftigt, also den sehr verstörenden Verbrechen und der Menschen, die sie begangen haben, also zum Beispiel Mütter, die ihre Kinder umbringen. Das hört sich so ein bisschen nach einer Mischung aus Freakshow und Gruselfaktor an, ist aber auch gleichzeitig, also die Beschäftigung damit, schlichtweg wichtig, weil es einen positiven Effekt haben kann. Darauf kommen wir gleich noch. Und mich beeindruckt hat eine Passage in dem Gespräch mit Lydia besonders, als ich sie gefragt habe, warum sie sich das eigentlich gibt. Denn Lydia arbeitet ohnehin schon in der Resozialisierung von Straftätern und kann sich da vielleicht gar keinen anderen Ausgleich vorstellen. Zumindest wollte ich das von ihr wissen.
Ja, das ist interessant. Das Wort Ausgleich bekomme ich sehr oft dann zu hören bei solchen Fragestellungen. Und mein Interesse für Straftaten ist halt schon sehr früh in meinem Leben eingetreten, als Kind.
Möchtest du darüber reden, Lydia?
Ja, ich rede immer darüber, weil schon in dem ersten Buch meine Lektorin, die ich sehr mag, die Susanne Haffner, ich schätze diese Frau, die hat gesagt, niemand wird verstehen, warum du dieses Buch schreibst oder warum du die Dinge so sachlich siehst, wenn du den Leuten nicht versuchst zu erklären, wie du dazu gekommen bist.
Hat sie einen Punkt.
In weiser Voraussicht habe ich dann schon in dem ersten Buch versucht, diese Frage zu klären. Und die ist natürlich sehr offensichtlich. Deswegen, es ist nicht bei allen Menschen gleich, die meinen Job haben. Ich bin ja auch nun weitaus nicht der einzige Mensch, der zum Beispiel Straftäter therapiert. Es gibt unendlich viele Straftätertherapeuten da draußen. Ich schätze meine Kollegen auch total. Die meisten von denen haben nur nicht so richtig Bock auf Öffentlichkeitsarbeit. Aus ganz verschiedenen Gründen nicht. Und die sagen dann immer, gut, dass du das machst. Und es ist mir auch immer wichtig, dass die sich dann auch nicht falsch, sondern richtig dargestellt fühlen. Das ist mir auch wirklich wichtig. Auf jeden Fall, ich habe als Kind mich schon gefragt, warum Menschen Straftaten begehen. Das ist nicht unbedingt zwangsläufig bei all meinen Kollegen so. Ich glaube, das ist sogar eher selten, dass man da so früh dran kommt, auf dieses Interesse zu kommen. Jedenfalls habe ich dann immer irgendwelche Zeitungsartikel gesammelt und auch mit VHS-Rekorder aus dem Fernsehen damals Berichte über Straftaten aufgenommen und das alles kategorisiert. Also so wie andere Leute Briefmarken oder einige meiner Freunde hatten.
Aber auch was Zwanghaftes, ne?
Ja, ja, obwohl ich muss da
sagen. Hast du das bearbeitet irgendwann, diesen zwanghaften Anteil?
Ich bin total gerne zwanghaft und ich vermute, das ist auch ein bisschen genetisch.
Sagen viele Zwanghafte von sich.
Ja, meine Mutter ist Mathelehrerin. Meine Mutter steht auch total auf Mathe und auf Listen und so. Das scheint eine genetische Disposition zu geben für diese Richtung. Und mein Opa hat immer nur Lexika gelesen. Also von daher, ich sehe da schon genetische Komponenten. Ich habe da natürlich schon die Familie durchrecherchiert. Und jedenfalls wollte ich dann wissen, warum Menschen machen, was sie machen. Und das kann man erklären, weil wenn man dann so einen Ordner hat und sieht, es gibt halt bestimmte Vergewaltigertypen und bestimmte Motive, aus denen Leute Tötungsdelikte begehen, irgendwann sieht man ja, okay, es gibt 5 von der Sorte und 5 von der Sorte und so, dann kommt man ja zu der Frage, warum ist der jetzt das geworden und der das? Ist ja eine logische Frage in diesem Zusammenhang und die habe ich mir dann gestellt. Damals gab es dann auch schon die ersten True-Crime-Bücher. Allerdings vor dem Internetzeitalter war es gar nicht so leicht, da ranzukommen, schon gar nicht als Kind. Ich musste immer in unsere Buchhandlung in der Innenstadt von Bottrop fahren.
Und dann haben die gesagt, nee, klar, Lydia, hier, dir geben wir gerne diese Bücher.
Das Witzige ist, meine Mutter hat denen einmal offiziell erklärt, dass ich halt komische Hobbys habe, dass das aber voll okay ist. Und von da an durfte ich die Bücher dann auch ohne Mutti abholen, die ich dann immer bestellt habe. Und das war dann in Ordnung.
Aber was reizt dich daran? Ist es die... Also das Verstehen ist ja das eine und das Muster erkennen das andere. Das könntest du ja aber auch sagen, wenn du dich fragen würdest, warum verlieben sich Menschen? Das wäre, also warum ist die Straftat so interessant?
Das ist eine super Frage und ganz hundertprozentig kann ich das auch irgendwie nicht beantworten. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, mir kam es immer so vor als Kind, als wären überall interessante Berichte darüber zu finden. Jetzt weiß ich, das ist sicher selektive Wahrnehmung, so wie Menschen, die schwanger sind, überall irgendwie Babysachen sehen. Also vermute ich, es war nicht überall alles voll damit, sondern ich habe es selektiv wahrgenommen. Und warum ich das so selektiv wahrgenommen habe, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe immer gedacht, es könnte damit zusammenhängen, dass ich nicht in der besten Gegend aufgewachsen bin. Und ein Event...
Sind alle Bottropper beleidigt.
Das liegt nicht jetzt an Bottrop prinzipiell, sondern wir waren tatsächlich in einem Stadtteil, der jetzt nicht so der High-Society-Stadtteil ist. Und jedenfalls jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende eine ganze Weile lang saß man dann Freitag oder Samstag abends am Küchenfenster, weil man genau wusste, dass irgendwann in den nächsten 1 bis 2 Stunden die Feuerwehr wieder vorfährt, weil wir nämlich einen Pyromanen hatten, der immer den Keller im Nachbarhaus angezündet hat. Ich weiß bis heute nicht, warum die den nicht einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, rechtzeitig davon abgehalten haben. Also es war quasi, man versammelte sich dann schon zu einem Kaffee oder so, auch die Nachbarn, und guckte Warte rüber, darauf. Bis der Feuerwehrwagen wieder vorfährt, wo man so denkt, was zum Henker. Also wenn man mit so etwas aufwächst, möglicherweise bedingt das dann auch ein bisschen, dass man anfängt, sich zu fragen, warum machen Leute sowas? Ich weiß nicht.
Aber ja, aber das ist ja sozusagen der Auslöser oder die Ursache. Jetzt machst du das ja schon eine ganze Zeit lang. Also kannst du für dich heute sagen, was dich daran reizt? Also ich meine, das Naheliegende wäre ja auch zu sagen, mein Gott, die Grenzübertretung ist ja immer ein menschlicher Grenzbereich, weil da wird wahrscheinlich am ehesten deutlich, wie ein Charakter gestrickt ist in Konflikt. Also geht es eher in die Richtung oder ist es was anderes?
Es ist eine gute Frage. Ich kann es nicht hundertprozentig ehrlich beantworten, weil man subjektiv ist. Ich glaube nicht, dass ich ein objektives...
Ich frage nur nach deiner subjektiven Wahrheit.
Also ich glaube, es hat ein bisschen auch mit, ich weiß nicht, Interesse an dunklen Themen zu tun. Deswegen bin ich ja auch Gothic. Ich habe schon festgestellt, dass irgendwie dunkle Themen mich interessieren. Ich habe natürlich da auch die Familie analysiert. Meine Uroma hat schon gerne True Crime gelesen und hat ihren Kindern das immer erzählt. Also irgendwie als Gute-Nacht-Geschichten.
Ach schön.
Meine Oma aber fand das dann zwar nicht gruselig, aber eher so, das hat die überhaupt nicht interessiert. Die hat mir immer erzählt, dass Uroma das auch schon gemacht hat, was ich dann als Kind gemacht habe. Und es gab dann ein paar Leute in meiner Familie, die sich halt mit solchen Themen beschäftigt haben, aber auch Leute, die komplett andere Sachen gemacht haben. Also von daher weiß ich nicht, ob auch das selektive Wahrnehmung ist oder ob es da wirklich eine genetische Komponente für düstere Themen gibt. Das kann ich natürlich hundertprozentig nicht sagen. Aber ich mag einfach die Auseinandersetzung auch mit den Themen, die die meisten Leute unangenehm finden. Ich habe letztens zum Beispiel erklärt die Gothic-Szene. Ich glaube, da gibt es den gemeinsamen Nenner, unangenehme Themen nicht zu verdrängen, sondern unangenehme Themen als einen Teil des Lebens bewusst wahrzunehmen und künstlerisch zu verarbeiten.
Gothic. Hat es Lydia angetan. Könnt ihr bei uns auf der Page sehen, mit Bildern von ihr. Und für ihre Arbeit wichtig ist das Ganze auch, zum Beispiel um verstörende Straftaten zu verstehen. Dabei hilft es bei Rückfallwahrscheinlichkeiten von Straftätern, also die besser abzuschätzen. Sie hat allerdings eine Warnung, mit den Büchern nicht den Ex-Partner analysieren, soll helfen. Eine Stunde Talk in Deutschlandfunk Nova. Wenn bei Jasmin Schreiber das Handy klingelt, dann kann es sein, dass sie zu einem Einsatz raus muss.
Von den Einsätzen her kann ich sagen, das sind nicht nur dunkle Momente, sondern so skurril das klingt, aber es sind meistens tatsächlich auch sehr schöne Momente, weil ja trotzdem die Situation da ist, dass Eltern zum ersten Mal ihr Kind sehen.
Jasmin fotografiert Sternenkinder. Das sind Kinder, die bei oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Das macht Jasmin schon seit längerem und hat gemerkt, dass das nochmal was mit ihr macht und hat eine Entscheidung getroffen. Und zwar, dass sie Sterbeamme werden möchte. Dafür hat sie Anfang 2018 ein Crowdfunding gegründet und ins Leben gerufen und hat uns im Mai davon erzählt. Mich beeindruckt hat die Mischung aus sowas wie emotionaler Angemessenheit, das alles halten zu können und der Klarheit, die Jasmin mitbringt. Zum Beispiel habe ich sie gefragt, warum sie denn genau Sterbeamme werden möchte.
Wieso ich damit angefangen habe, das war tatsächlich durch die Sternkinderfotografie, die ich jetzt schon eine Weile mache. Und da arbeite ich bei einer Organisation, die Fotografen an betroffenen Familien vermittelt, dass wir quasi in dem Moment, wenn das Kind gestorben ist oder gerade stirbt, da sind mit der Kamera und quasi die ersten und die ja auch die letzten Momente der Familie gemeinsam sind, festhalten.
Aber heißt das, Familien, ja manchmal können Familien das ja nicht planen. Also du weißt ja nicht, wenn du, keine Ahnung, in den Kreißsaal kommst, dass es ganz schlimm werden kann. Das heißt, Krankenhäuser sind mittlerweile so darauf vorbereitet, dass die so einen Dienst dann anbieten und die Agentur anrufen oder wie funktioniert das?
Also einerseits kennen uns die meisten großen Krankenhäuser schon mittlerweile. Wenn die dann sehen, da wird ein Fall vermittelt von Gynäkologen überwiesen oder so, wo das Kind tot ist oder gerade stirbt oder so und auf jeden Fall dann am Ende nicht überlebensfähig ist, dann melden die sich schon direkt bei der Organisation und da gibt es eine Webseite. Also die Organisation heißt deinsternenkind.de mhm. Und da gibt es eine Webseite, da ist ein Formular drauf. Und da gibt man einfach schnell Daten ein. Entweder macht es das Krankenhaus, wenn die Eltern dazu gerade nicht in der Lage sind oder gerade keine Verwandten da sind. Oder Angehörige oder Freunde machen das, die davon gehört haben. Und dann kommt bei uns ein Call rein. Also diese E-Mail geht dann direkt raus an unsere Organisatoren und die melden sich sofort zurück. Also rufen
sofort an. Das heißt, da sitzt auch wirklich immer einer.
Genau. Also 5 Minuten später wird angerufen und dann holt sich der Organisator dann die Infos ab. Also welches Krankenhaus, welche Schwangerschaftswoche, was mit dem Kind, wer ist da, gibt es Klamotten, gibt es Decken oder irgendwas. Und dann sendet der Organisator über eine Alarm-App, die wir alle auf dem Handy haben, dann den Alarm raus. Und dann können wir es ins Forum einloggen und sehen da schon alle Infos aufbereitet. Also es geht alles super schnell. und können uns dann eintragen und den Fall übernehmen. Und das dauert in der Regel 9 Minuten.
Okay, das heißt aber auch, das sind natürlich Notrufe, die irgendwann kommen können. Das kann Samstagabend 23 Uhr sein, wenn du gerade irgendwie ganz woanders unterwegs bist.
Ja, genau. Also man ist quasi dann einfach auf Bereitschaft. Ich war auch schon mal, einmal hatte ich einen Call, da war ich selber gerade im selben Krankenhaus. Und den habe ich dann halt übernommen, weil ich gerade da war und selber eigentlich gerade beschäftigt war mit mir. Aber man ist quasi die ganze Zeit auf Bereitschaft. Aber da wir ja ganz viele Fotografen sind, muss man auch nicht jeden Call annehmen, sondern kann dann halt gucken, passt das jetzt oder halt nicht.
Aber hast du für dich, keine Ahnung, sowas wie eine Tasche, die gepackt in der Wohnung steht, jetzt nicht nur die Kameraausrüstung, das ist, würde ich schon verstehen, dass man da einfach eine Tasche hat, die gepackt ist, aber auch sowas wie dich nochmal umzuziehen, Klamotten anzuziehen, die der Gelegenheit, hätte ich jetzt bald gesagt, aber der Situation angemessen sind. Also wie funktioniert das für dich?
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Bereitschaftstasche stehen zu Hause. Da sind so die Fotosachen, Requisiten und so Kram drin und Babyklamotten verschiedenen Größen und so weiter. Und,
das heißt, du bringst auch Babysachen mit, die du im Zweifelsfall dem Kind dann anziehst.
Genau, weil man rechnet ja eigentlich nicht damit, dass das Kind stirbt bei einer Schwangerschaft und hat vielleicht noch gar nichts gekauft oder man kam spontan ins Krankenhaus und geht jetzt quasi mit einem toten Kind und hat nicht damit gerechnet und die Eltern haben dann ganz oft nichts dabei und nicht jede Klinik hat schöne Sachen da und deswegen haben ganz viele Leute aus meiner Community haben mir gebrauchte Babyklamotten gespendet und die kann ich da halt immer mitnehmen und den Eltern auch überlassen und muss sie nicht wieder dem Kind ausziehen und mitnehmen oder so.
Aber wie hältst du das Leid in der Situation aus? Also da verlieren Eltern ein Kind, auf das sie sich wahrscheinlich auch irgendwann gefreut oder von vornherein gefreut haben und dir schlägt dieses Leid dann auch so entgegen. Das ist ja relativ roh.
Ja, also ganz am Anfang, als ich damit dann anfing, dachte ich auch so, wie wird das? Wird das nicht unendlich traurig? Aber von den Einsätzen her kann ich sagen, das sind nicht nur dunkle Momente, sondern so skurril das klingt, aber es sind meistens tatsächlich auch sehr schöne Momente, weil ja trotzdem die Situation da ist, dass Eltern zum ersten Mal ihr Kind sehen. Und das Kind ist tot und das ist sehr schmerzhaft, aber trotzdem sitzen wir dann da und gucken, von wem hat's die Ohren, von wem hat's die Nase oder so und guck mal, hier sieht aus wie die Mama. Und es sind ja trotzdem Momente, die die Eltern dann tatsächlich glücklich machen und so wie so Lichtstrahlen dann durch diese Wolkendecke brechen und die tatsächlich sehr schön sind auch. Und ich habe dann auch auf den Fotos, sieht man auch natürlich auch Bilder, wo geweint wird und wo Schmerz irgendwie gezeigt wird, aber auch ganz viele Bilder, wo gelacht und gelächelt wird.
Die Fähigkeit, in solchen Situationen tatsächlich auch das Gute zu sehen. Jasmin Schreiber, auf dem Weg zur Sterbeamme, kann man sich gut vorstellen, dass sie diesen Job tatsächlich gut ausfüllen wird. Klären wir zum Abschluss noch die wichtigen Fragen. Was ist die beste Plattform, wenn man sich beschließt, Verschwörungstheoretiker zu werden?
Facebook ist eine ideale Adresse, ein idealer Nährboden für irre Theorien ist Facebook.
Wer hätte das gedacht? Christian Alt hat sich zusammen mit Christian Schiffer, das war der gerade schon gelacht hat, um Verschwörungstheorien gekümmert und das aus einem sehr guten Grund.
Verschwörungstheorien, wenn sie jemals harmlos waren überhaupt, dann haben sie diese Harmlosigkeit verloren.
Und das können die beiden auch beweisen, haben nicht nur ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben, sondern auch selbst eine ins Leben gerufen und davon haben sie uns im August erzählt, schön skurril.
Und dann haben wir uns die Rauchmelder-Verschwörung ausgedacht.
Erklär kurz.
Wie gesagt, wir sind immer noch im Jahr 2015 und so vom Jahr 2015 an bis ins Jahr 2016 wurden in allen deutschen Bundesländern wurde die Rauchmelderpflicht eingeführt. Also jemand, der zur Miete wohnt, kennt das. Irgendwann schickt der Vermieter jemanden vorbei mit einem Akkubohrer und ein paar Rauchmeldern und will dieser Mensch in die Wohnung, weil plötzlich nach diesem neuen Gesetz jedes Zimmer, in dem Menschen schlafen, einen Rauchmelder haben muss. Und da dachten wir uns, hey, das könnte doch ein guter wahrer Kern sein, ein gutes Einfallstor für die Theorie. Die Bundesregierung bzw. der Staat, der will uns abhören, indem er uns Abhörequipment in die Rauchmelder installiert.
Ja, aber das ist ja keine Theorie, das stimmt ja.
Hast du da wieder Microsoft Word gefragt?
Ja,
oder
genau.
Was?
Ja, genau. Na, das Interessante war, dass es damals ja so ein Video gab. Das war so ein Pärchen, die hatten ein Galaxy S6 Handy und haben...
ich glaube, es war ein S3. Aber
S3, genau. S3 und haben da irgendwie das aufgemacht und dann so einen NFC-Chip, der zum bargeldlosen Bezahlen zum Beispiel eingesetzt hat, rausgepoolt und dachten halt, das sei ein Überwachungschip. Und Dieses Video, das wurde ziemlich oft angeklickt und da haben wir uns halt gedacht, okay, sowas Ähnliches können wir auch machen. Nur halt nicht mit einem Galaxy S3 Handy, sondern eben mit einem Rauchmelder. Und auch da, ich meine, da macht man sich natürlich lustig, aber auch da gibt es den wahren Kern, denn natürlich gibt es Überwachung und es gibt auch Überwachung von Handys, also Funkzellenabfragen und so weiter und so fort, was da diskutiert wird. Und ja, dann hatten wir halt diese Idee, selber diese Rauchmelder-Verschwörung zu starten. Es war eine dumme Idee.
Ja. Hat das funktioniert? Also habt ihr Video gedreht, online gestellt und es ist viral gegangen oder was ist passiert?
Naja, also wir hatten verschiedene Testsysteme. Wir haben ein Video gedreht. Es war ganz wichtig, dass das ein One-Take ist. Also
authentisch
ich,
und so.
Genau, ja, authentisch. Ich habe einmal zwischendurch leider fucking gesagt, so, weil dann merkt man doch, dass ich irgendwie noch nicht so alt bin. Aber egal. Aber ich habe praktisch einen Rauchmelder genommen, habe den aufgeschraubt und habe dann so ein Transistor oder irgendwie, was da drin ist, weggelötet und habe gesagt, okay, hier ist der Überwachungschip. Ich habe da ein bisschen mit der Kamera gewackelt, um eben zu damit man nicht jetzt direkt sieht, was ich da jetzt weglöte, wenn es einfach nur so ein billiger Widerstand ist oder so. Und habe diesen One-Tag dann genommen und habe den online gestellt. Zuerst mal in eine Gruppe, die ich selbst gekauft habe auf eBay.
Das kann, 10 Euro, 6.000 Mitglieder.
Genau, kann man machen. Die Gruppe gibt es auch heute noch, die heißt die größte Gruppe. und dann aber auch nochmal in ein anderes Verschwörungsforum auf Facebook. Übrigens, wenn man beschließt, Verschwörungstheoretiker zu werden, Facebook ist eine ideale Adresse, ein idealer Nährboden für irre Theorien ist Facebook. Haben dieses Video dann genommen, haben es da reingepostet und nach einer halben Stunde oder so, Christian, waren da bestimmt 10, 15 Kommentare.
Genau. Also die Sache war ja, wir wollten natürlich nicht jetzt wirklich eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen. Wir hatten da einfach dann echt ein moralisches Problem. Also die Welt hat echt, also von einem
gibt's Probleme. Genau.
Ja, also vor allem, sie hat nicht zu wenig Verschwörungstheorien, ja. Da müssen nicht noch wir zwei Clowns irgendwie kommen mit, haha, ist total lustig, Rauchmelder-Verschwörung hier. Deswegen haben wir halt auch diese Gruppe gekauft und deswegen haben wir das quasi, diese Verschwörungstheorie, dieses Video nur so kurz reingehangen.
Um mal einfach zu gucken, wie reagieren die Leute.
Genau, genau. Einfach um zu schauen, okay, würde das irgendwie angenommen werden? Haben festgestellt, okay, es würde angenommen werden. Schnell wieder raus. Wir haben das dann wie so ein Brennstab, so ein Nuklearen, da schnell wieder rausgefischt.
Christian Schiffer und Christian Alt haben eine Verschwörungstheorie ins Leben gerufen, zumindest kurz, und sie dann auch wieder rausgefischt, Mechanismen aufgedeckt, wie Verschwörungstheorien funktionieren und was man dagegen tun kann. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Darin gibt es zum Abschluss das Motto für Weihnachten oder für das Jahr 2019. Das kommt von Jolanda Spies-Hecklin. Die hätte für die Schweizer Grünen Politik machen sollen in der Schweiz. Dann kam eine Nacht, die alles änderte. Das war Trauma Nummer 1. Dann kam die Berichterstattung der Medien darüber. Das war Trauma Nummer 2. Davon hat sie uns im November erzählt. Heute arbeitet sie mit Netzcourage gegen Online-Hass. Ist kraftvoll, ist humorvoll. Schöne Ferien bis zum Januar. Genießt, was immer ihr macht. Oder wie Jolanda das sagen würde.
Ich mache jetzt wirklich nur noch das, was mir und meiner Familie wichtig ist. Also mein Motto ist eigentlich, einen Scheiß muss ich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.